Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Arta Ramadani ist mein heutiger Gast. Sie ist ZDF-Journalistin und Buchautorin mit Wohnsitz in Mainz und Wurzeln in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. Dort hat sie die ersten 12 Jahre ihres Lebens verbracht und doppelt so lang lebt sie inzwischen in Deutschland. Schönen guten Morgen, Frau Ramadani.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße Sie.
Wenn Sie an Pristina denken, was fällt Ihnen da zuerst ein?
Ach Gott, Familienfeste, gutes Essen und sehr mediterranes Klima. Das fällt mir spontan zum Kosovo oder zu Pristina ein.
In was für einem Viertel sind Sie da aufgewachsen?
Es war ein sehr mittelständisches Viertel, kann man das so sagen? Also sehr, haben viele Akademiker gelebt, viele Freunde, meine Eltern waren um uns herum und viele Verwandte. So habe ich das als Kind in Erinnerung und ich hatte eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, eine sehr schöne Kindheit, eine fast unbeschwerte Kindheit. Unbeschwert sage ich in dem Sinne, weil die 90er Jahre auch eine sehr, sehr dramatische Zeit waren für die Kosovo-Albaner. Ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das so hingekriegt haben, dass ich da so sorgenfrei und unbeschwert groß geworden bin.
Darüber werden wir reden, über das Leben im Kosovo und Kosovarinnen in Deutschland. Darum geht es in dieser Stunde mit Arta Ramadani. Wie geht es den Menschen aus dem Kosovo 20 Jahre nach den NATO-Bombardierungen und gut 10 Jahre nach der Unabhängigkeit der Balkanrepublik? Die gesamte Landesbevölkerung entspricht ja ungefähr der von Hamburg, 1,9 Millionen Einwohner. Davon sind 75% unter 35 Jahre alt. Es ist also eine extrem junge Gesellschaft. Arta Ramadani, wenn Sie als Ende 30-jährige Autorin heute nach Pristina reisen, dann gehören Sie also schon zu den Älteren. Wie erleben Sie die Stadt und das Land heute?
Ja, tatsächlich gehöre ich zu den eher älteren Frauen im Kosovo. Ich werde oft gefragt, warum ich noch unverheiratet bin. Das ist so die erste Frage, die man mir dort stellt. Das spielt nämlich eine große Rolle, verheiratet zu sein im Kosovo. Und natürlich werde ich auch ein bisschen bewundert, weil ich eben aus Deutschland komme und aus einem sehr wohlhabenden Land komme. Und die Menschen dort im Kosovo leben zwar jetzt in Frieden, also es ist Demokratie im Land, aber es ist noch immer ein sehr armes Land. Es gehört heute noch zu den ärmsten Ländern Europas. Früher hat es zum Armenhaus Jugoslawiens gehört, heute gehört es zu den ärmsten Ländern Europas. Und es tut ein bisschen weh, das zu sehen, dass so eine junge Bevölkerung kaum Perspektive hat auf ein gutes, vielleicht auch gesundes Leben. Das Land ist immer noch sehr isoliert. Sie haben gesagt, die Bevölkerung ist sehr jung. Es gibt kaum Arbeitsplätze. Also ich glaube, über die Hälfte der Kosovo-Albaner ist arbeitslos. Das ist wirklich sehr dramatisch. Das macht was mit den Menschen. Also wenn ich dort bin, klar, für mich ist es sehr schön, meine Verwandten wiederzusehen und auch ein paar Kindheitserinnerungen aufleben zu lassen. Mhm. Aber es ist auch gleichzeitig sehr traurig, das mit anzusehen, wie die Menschen dort leben. Und gleichzeitig bewundere ich das auch, dass diese Menschen trotz all dem die Hoffnung nicht verlieren. Also es ist ein sehr hoffnungsvolles Land auch.
Ja, das habe ich mich gefragt. Wenn jeder zweite Jugendliche oder junge Mensch arbeitslos ist, wozu führt das? Zu einer großen Lähmung, zu einer Enttäuschung oder eben auch zu sowas wie Aufbruchsstimmung, weil man theoretisch auch viel machen kann.
Ja, man kann viel machen, aber wissen Sie, wenn das Land noch so viele Probleme hat und das Land so isoliert ist, also man kann nicht aus dem Ganzen irgendwie rausspringen. Man muss sich mit dem zurechtkommen, mit den Möglichkeiten zurechtkommen, die man dort hat. Und es passiert viel, es ist in der Tat eine Aufbruchsstimmung, aber dennoch sind den Menschen viele Grenzen auferlegt. Also viele können zum Beispiel gar nicht so frei reisen, selbst wenn sie wollten. Viele können auch gar nicht im Ausland arbeiten, selbst wenn sie wollten. Also man braucht immer ein Visum, um überhaupt auch nach Deutschland zu kommen. Oder
Letzte Land auf dem Balkan, in dem man noch ein Visum braucht.
Ja, ist das letzte Land. Und das finde ich, ist auch tragisch, weil man bestraft die Menschen für Dinge, wofür die gar nicht eigentlich so was können.
Wie steht denn diese junge Gesellschaft zu Europa?
Ich sage Ihnen, man träumt schon immer davon, zu Europa zu gehören. Seit ich, glaube ich, klein bin, also meine Eltern sind ja beide überzeugte Europäer, schon immer gewesen. Und dieser Faden zieht sich so durch die Geschichte der Kosovo-Albaner. Man träumt davon, in die EU aufgenommen zu werden. Man träumt davon, auch als eine Nation, also eine echte Nation wahrgenommen zu werden. Man träumt davon, einfach dazu zu gehören und nicht mehr isoliert und diskriminiert zu werden. Ist ja auch eine Form von Diskriminierung, wenn man ein Visum braucht, um nach Deutschland zu kommen.
Oder ja, und noch nicht von allen europäischen Ländern anerkannt wird.
Ja, anerkannt. Ja, es ist mittlerweile von 115 Nationen, soweit ich weiß, anerkannt. Ist ja noch ein recht junger Staat. Und die Leute fühlen sich natürlich immer noch ein bisschen diskriminiert, so wie ich das beobachte.
Hashim Thaçi, der Präsident des Kosovo, hat sich vor kurzem im Spiegel über den historischen Hass in der Region geäußert. Serben und Kosovaren trenne heute ein ganzer Fluss aus Blut, hat er gesagt. Das ist natürlich eine Rhetorik, die selbst jetzt nicht gerade auf Versöhnung ausgerichtet ist. Was müsste denn passieren, Frau Ramadani, damit es tatsächlich zu einem friedlichen Neben- und Miteinander von Serben und Kosovaren kommen könnte?
Oh Gott, das ist so eine schwierige Frage. Da gibt es viele Antworten. Ich glaube, meiner Meinung nach, man müsste, also die serbische Politik oder die serbische Regierung müsste sich endlich mal vielleicht dafür auch entschuldigen, für das, was sie vielen Kosovo-Albanern in den 90er Jahren auch angetan hat. Also viele Menschen sind ja getötet worden, viele Frauen sind vergewaltigt worden. Also es ist schwierig, sich zu versöhnen, beziehungsweise es ist schwierig, da einen Schritt auf die Täter zuzugehen, wenn sie nie Reue zeigen. Oder verstehe ich das falsch? Wissen Sie, ich glaube, es wäre gut, wenn auch für die Kosovo-Albaner, überhaupt für den Balkan, wenn die jetzigen Politiker sich endlich entschuldigen würden, den Kosovo anerkennen würden. Ich glaube, das wäre schon ein kleiner Schritt.
Gibt es denn Aussöhnungsprogramme?
Ja, das gibt es, soweit ich weiß. Aber der Hass ist sehr, sehr tief, muss ich Ihnen sagen. Also es ist über Jahre und Jahrhunderte gewachsen und das ist sehr, sehr schwer, die Menschen zueinander zu bringen und eine Art Versöhnung anzustreben. Das ist wirklich etwas, was ich mir wünschen würde, auch als auch eine Europäerin und auch als eine Diaspora-Albanerin, dass endlich so etwas wie Normalisierung einkehrt, damit die Menschen ein ganz normales Leben führen können auf dem Balkan.
Thaçi hat dem Westen schwere Vorwürfe gemacht. Er sagt, die Europäer hätten noch immer viele Vorurteile gegenüber den Kosovaren. Ist die Frage, sind die nicht auch zum Teil berechtigt, diese Vorurteile? Nehmen wir das Thema Korruption.
Ja, sind auch berechtigt. Also, aber die Korruption ist ja auch eine Sache, die betrifft den ganzen Balkan, nicht nur die Kosovo-Albaner. Also diese Länder haben eigentlich, wenn man so will, sie sind sich ähnlicher als man denkt, haben alle wirtschaftliche Probleme, sind alle von Korruption betroffen, aber auch der Kosovo ist von Korruption betroffen, keine Frage. Und diese Vorurteile sind berechtigt.
Wie könnte, wie sollte die deutsche, die europäische Politik da mehr Druck ausüben auf solch korrupte Eliten?
Tja, das ist auch eine schwierige Frage. Man müsste eigentlich vielleicht gucken, wenn man Fördergelder in den Kosovo schmeißt, sage ich jetzt mal. Also es werden ja viele Fördergelder in den Kosovo geführt, dass man einfach guckt, was aus diesen Fördergeldern passiert. Und notfalls müsste man vielleicht auch dann mal keine Fördergelder hinschicken. Das wäre vielleicht mein Vorschlag.
Denken Sie manchmal darüber nach, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Ihre Familie in Pristina geblieben wäre?
Ja, da denke ich sehr häufig darüber nach. Ich glaube, meine Eltern hätten vielleicht diese Erziehung, die sie uns Kindern, also so wie wir erzogen worden sind, hätten sie bestimmt auch im Kosovo so gemacht. Aber ich glaube, ihnen wäre das sehr schwer gefallen, vielleicht da auch strikt sich daran zu halten. Meine Eltern sind sehr, überzeugte Europäer. Sie wollten, dass aus uns Kindern selbstdenkende, selbstständige Menschen werden und vor allem für uns Mädels, ich habe eine Schwester und einen Bruder und für uns zwei, das war unseren Eltern unglaublich wichtig, dass wir unser eigenes Geld verdienen, unsere Träume haben, unsere Ziele haben und dass wir selbstbestimmt auch durchs Leben gehen und ich weiß nicht, ob es meinen Eltern im Kosovo so gelungen wäre, diese Erziehung dann auch durchzuziehen, weil das ist ja doch eine recht traditionelle Gesellschaft.
Haben Sie im Blick, wie sich die Entwicklung Ihrer früheren Mitschüler, Mitschülerinnen, wie die verlaufen ist, wie leben die heute in Pristina?
Ja, ich habe Kontakt zu zwei, drei Freundinnen von früher. Die sind zum Teil, also verheiratet, haben Kinder und Der Fokus richtet sich immer auf die Familie. Also die Familie spielt eine, das Familienleben spielt eine unheimlich große Rolle. Ja, so leben meine Bekanntinnen oder meine Freundinnen im Kosovo. Sie sind zum Teil auch berufstätig, zwei davon. Aber letzten Endes dreht sich doch alles um die Familie, um die Erziehung, ums Kinderkriegen. Also sehr, sehr traditionell. So wie man sich das vielleicht ein bisschen so in den, ja, wie das vielleicht früher in den 50ern war.
Würden Sie sagen, der Kosovo ist ein vergessenes Land?
Ja, es war ja auch sehr lange ein vergessenes Land. Wissen Sie, die Albaner sind, sagt man, Einheimische auf dem Balkan. Also leben überall, im Kosovo, in Albanien, in Mazedonien, in Montenegro. Sie haben auch sehr lange, jahrhundertelang unter dem Osmanischen Reich gelebt. Dann wurde Albanien 1912 unabhängig. Auf der Botschafterkonferenz hat man sich dann dafür entschieden, okay, diese Unabhängigkeit anzunehmen. Aber der Kosovo hat dann zu Serbien gehört, schon damals. Und irgendwann war das dann das ehemalige Jugoslawien. Und da sind die Albaner eigentlich immer als Jugoslawen angenommen worden, aber dabei sind das keine Slawen, das sind eigentlich, es ist eine ganz eigene Volksgruppe, es ist auch eine Volksgruppe, die eine ganz eigene Sprache hat, das sind überwiegend Muslime, da, unter den Albanern sind auch viele Christen, es gibt auch jüdische Minderheiten, also man hat es immer unter dem Deckmantel Jugoslawien gesehen, aber man hat eigentlich die Albaner an sich so gar nicht wahrgenommen.
Und über den eigenen Weggang aus diesem vergessenen Land Kosovo reden wir gleich noch. Arta Ramadani im Deutschlandfunk Kultur. Wie sah es in der Flüchtlingsunterkunft aus, in der Sie, Frau Ramadani, Anfang der 90er Jahre untergekommen sind? Wie war das Leben dort?
Nett, muss ich Ihnen sagen. Es war, als wir nach Deutschland kamen, also mein Papa ist ja ein politischer Aktivist gewesen, er musste dann fliehen. Das war kurz vor dem Krieg im Kosovo. Und wir sind ihm danach gereist und haben auf Familienzusammenführung plädiert. Und der Papa hat auch sehr schnell Asyl bekommen, sodass wir nicht sehr lange in dieser Flüchtlingsunterkunft waren. Ach, ich sage Ihnen, das war für mich wie so ein kleines Abenteuer. Ich war damals 12 Jahre alt und ich war von Menschen umgeben, von denen hatte ich, glaube ich, auch noch nie mal was gehört, dass es diese Länder gibt. Aber überwiegend waren es eigentlich auch Bosnier und Kosovo-Albaner. Die 90er Jahre war ja der Balkan wirklich von Krieg und Verbrechen betroffen und so sind sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen. Also zum einen war es nett, es war auch...
Nett irritiert mich. Eine Flüchtlingsunterkunft als nett zu bezeichnen, was stelle ich mir darunter vor?
Ja, ich glaube, Sie haben wahrscheinlich auch jetzt Bilder von Flüchtlingsunterkünften von heute. Ja. Also heute hat sich unsere Gesellschaft sehr verändert. Damals hatte man eine Art, also ich habe mich willkommen gefühlt in Deutschland. Es war auch eine Willkommensstimmung. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mir hier fremd vorkam. Im Gegenteil, uns sind sehr viele Menschen begegnet, die uns geholfen haben, die uns die Hand gereicht haben. Natürlich war es eng. Also wir mussten dann 5-6 Monate in einem Zimmer wohnen mit unseren Eltern. Wir hatten eine kleine Küche und ein Badezimmer. Aber wissen Sie, wenn Ihre Eltern Ihnen das erklären, dass das nur vorübergehend ist und dass es bald weitergeht und dass wir bald auch eine eigene Wohnung bekommen, dann kann man damit ganz gut leben, man kann sich damit gut arrangieren und es war sowieso alles neu. Wie gesagt, es waren auch Menschen, die zum Teil aus Eritrea kamen. Also ich hatte zum Beispiel noch nie mit Menschen aus Afrika zu tun vorher, weil wir so isoliert gelebt haben im Kosovo. Und so fand ich das eigentlich sehr interessant und ich fand es auch gar nicht so abschreckend, wie sich das manche vielleicht auch vorstellen. Vielleicht liegt es auch in meiner damaligen jugendlichen Naivität. Also ich habe mich gefreut auf das Leben hier. Ich habe auch gesehen, dass draußen auf der Straße, dass es den Menschen hier gut geht. Also ich habe die Menschen als freundlich empfunden, als offen und als so sorgenfrei, wissen Sie?
Aber Sie sagen, Sie haben sich auf Deutschland gefreut. Was haben Sie sich denn vorgestellt unter Deutschland?
Ich habe mir eigentlich nicht viel vorgestellt. Wir hatten Verwandte, die hier gelebt haben, die hier auch als Gastarbeiter in den 70ern in den 70ern nach Deutschland gekommen sind. Und ich habe schon gesehen, dass die Kinder, die ab und zu mal im Kosovo waren, die waren so selbstbewusst und so fröhlich drauf. Und ich hatte meine Verbindung mit Deutschland hatte viel mit diesen Kindern zu tun. Dann dachte ich so, oh, okay, denen geht's da ganz gut, glaube ich. Also ich habe eigentlich ohne Vorurteile bin ich eigentlich nach Deutschland gekommen, im Gegensatz zu meiner Protagonistin. Aber ich habe schon gewusst und geahnt vielleicht auch, dass es hier schön sein muss, denn meine Eltern würden ganz bestimmt sich nicht ein Land aussuchen, wo es vielleicht uns nicht so gut geht.
Mhm. Im Gegensatz zu Ihrer Protagonistin, sagen Sie, des Buches, über das werden wir noch sprechen nachher.
Ja.
Gern würde ich noch kurz an Ihrer eigenen Familiengeschichte bleiben. Sie sagen, der Vater hat als erster den Kosovo verlassen, ist nach Deutschland gegangen. Was hat denn konkret den Ausschlag gegeben, in dem Moment zu sagen, ich gehe jetzt?
Also mein Papa, muss ich Ihnen sagen, war schon immer politisch aktiv. Mein Papa ist auch in Deutschland politisch aktiv, aber das kann ich mir vielleicht ein bisschen später erzählen. Ich glaube, er war in den 80ern, hat er sich wie so viele andere Kosovo-Albaner auch für ein unabhängiges Kosovo eingesetzt, für Demokratie und Menschenrechte. Und das war ja total verpönt, weil das ja auch sehr kommunistisch geprägt war im ehemaligen Jugoslawien in den 80ern. Und für seine Gedanken und für sein Engagement ist er eben verhaftet worden. Er ist dann ins Gefängnis gekommen und ich glaube, er hat das auch abgesehen, dass Menschen wie er es, ja, dass es Menschen wie ihm für ihn gefährlich werden könnte im Kosovo. Und er ist nach Deutschland dann geflohen. Ich muss sagen, mein Papa hat in den 70ern als Student eine Tour durch Deutschland gemacht. Und ich glaube, er hatte sich schon damals in Deutschland verliebt. Für ihn war das, glaube ich, ausschlaggebend, dass er nach Deutschland kam.
Wie haben Sie das als Kind erlebt, dass er im Gefängnis war?
Das habe ich gar nicht gewusst, ehrlich gesagt. Ich war damals sehr, sehr klein. Ich war damals 2, 3 Jahre alt, soweit ich weiß. Ich habe das viel später erfahren. Ich habe das zu Studienzeiten erfahren. Natürlich habe ich gemerkt, dass irgendwas in meiner Familie ist. Also nicht nur mein Papa ein politischer Gefangener war, sondern auch mein Opa. Also überhaupt ist das eine traurige Geschichte vieler Kosovo-Albaner. Also viele kosovo-albanische Familien sind davon betroffen. Unter den Albanern war das wirklich sehr weit verbreitet, dass es viele politische Gefangene gab. Und ich habe das, Sie müssen sich das vorstellen, dass mich das ein bisschen wie so eine, diese Familiengeschichte wie so eine dunkle Wolke begleitet hat, bis ich dann mal irgendwie verstanden habe, warum das eigentlich so ist. Und als Erwachsene haben es mir dann meine Eltern erklärt, warum das so ist, warum wir nach Deutschland gekommen sind. Das haben sie uns natürlich auch ein bisschen früher erklärt, aber dass der Papa wirklich in politischer Gefangenschaft war, das habe ich als Erwachsene erfahren. Ich glaube, da wollten unsere Eltern uns Kinder auch nicht so damit belasten, als wir noch jünger waren. Ich glaube, unsere Eltern, sie sind wirklich sehr süß. Ich habe ganz tolle Eltern, weil sie sehr viel sich überlegt haben, wie kann man uns Kinder so unbeschwert und so sorgenfrei durchs Leben gehen lassen. Und sie haben einfach viele Dinge mit sich ausgemacht. Sie haben nicht versucht, diese schwere Last, die sie ja auch trugen, auf uns zu übertragen. Und ich glaube, heute aus meiner heutigen Perspektive bin ich meinen Eltern sehr dankbar dafür, weil ich diese Last nicht so mittragen musste. Und natürlich, als ich dann das erfahren habe, das hat mich ja schon sehr, sehr getroffen. Also es hat mich schon sehr traurig gemacht zu wissen, weil ich habe einen sehr, sehr positiven Papa. Mein Papa ist ein sehr engagierter, positiver und sehr hoffnungsvoller Mann. Das würden Sie so gar nicht denken, dass er so eine Vergangenheit hat. Aber das hat mich schon sehr getroffen, das zu erfahren, dass das auch mein Papa war, der da auch schlimme Sachen im Gefängnis erlebt hat.
Wie verlief denn diese Flucht oder dieser Weg nach Deutschland?
Von uns als Familie? Also dadurch, dass der Papa ja hier war.
Aber er muss ja auch erstmal hingekommen sein.
Nicht schleppern? Nee, ich glaube nicht. Der ist, glaube ich, über Kroatien dann nach Deutschland gekommen. Also wissen Sie, die 90er Jahre war ja auch eine andere Zeit. Also Deutschland hat ja sehr viele Menschen damals aufgenommen. Und das war jetzt nicht so, wie man sich das heute vielleicht vorstellt. Und der Kosovo und auch Bosnien im Übrigen, das ist ja jetzt nicht so irgendwo weit weg. Also es ist ja in Europa, das ist gar nicht so weit weg, mit dem Auto hierher zu kommen. Und ich habe auch die Polizei und überhaupt diese Menschen damals als sehr freundlich empfunden. Also ich kann nichts anderes sagen, als dass wir hier mit offenen Armen empfangen worden sind.
Und entsprechend selbstbewusst sind Sie Ihren Weg gegangen, haben studiert, Ethnologie, Medien- und Kommunikationswissenschaften.
Ja. Und Politikwissenschaften.
Und ein klassisches Volontariat beim ZDF gemacht. Wie hat sich Journalismus als Berufswunsch herausgeschält?
Das war im Kosovo tatsächlich. Ich habe gesehen, also ich muss Ihnen dazu noch mal kurz erklären, wie die 90er Jahre so verlaufen sind. Also die Kosovo-Albaner sind dann wirklich aus dem öffentlichen Leben verdammt worden. Auch Albanisch in der Schule war verboten. Plötzlich war die Cafeteria für die albanischen Schüler, also auch für meine Grundschulklasse damals verboten. Und ich habe gesehen, wie man Menschen nicht nur politisch verhungern lässt, sondern auch kulturell verhungern lässt. Also dementsprechend haben sie auch wirklich jeden Zeitungsartikel, also mein Papa und mein Onkel, die da um mich herum waren, diese Erwachsenen, ausgeschnitten und weitergegeben. Also sie haben so nach objektiven Informationen fast schon gelächzt, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich habe gesehen, wie Menschen eigentlich so kaltgestellt werden und dass Informationen und objektive Informationen genauso wichtig sind wie Essen und Trinken. Und das hat mich so geprägt, dass ich dann diesen Wunsch entwickelt habe, einfach Journalistin zu werden. Diesen Wunsch habe ich aus dem Kosovo mit nach Deutschland genommen.
Heute arbeiten Sie, Frau Ramadani, beim ZDF, vor allen Dingen beim Verbrauchermagazin Volle Kanne. Was genau machen Sie dort?
Ich bin Redakteurin und Reporterin. Reporterin. Ich berichte über alles, was uns in Deutschland angeht. Aber mein Schwerpunkt sind, würde ich sagen, soziale Themen.
Mhm. Könnten Sie sich auch vorstellen, mehr auf dem Balkan zu arbeiten?
Oh, das weiß ich nicht. Meinen Sie als Journalistin?
Ja, weil Sie da sehr engagiert drüber gesprochen haben vorhin.
Ja, also ich könnte mir das schon vorstellen, aber ich möchte nicht nur so problembelastet berichten, sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht nur so einseitig werden würde, aber ich habe ja auch schon über den Balkan berichtet. Ich habe auch schon über den Kosovo berichtet, für die Kulturzeit, auch für bei uns, fürs Mittagsmagazin. Ich stehe dem Ganzen sehr offen gegenüber, aber ich berichte auch sehr gerne über Deutschland.
Und Sie haben nebenbei Ihren ersten Roman geschrieben. Im letzten Jahr erschien Die Reise zum ersten Kuss. Das ist in Jugendsprache geschrieben. Ich weiß nicht, ob es nur ein Jugendroman ist. Auf jeden Fall richtet er sich in einer sehr direkten Sprache mit einfachen Worten jugendlich an junge Leute und beschreibt das Leben im Kosovo aus der Perspektive eines jungen Mädchens. Das hat sicher das eine oder andere mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Dieses Mädchen Era beschreibt das Leben im Kosovo wie unter einer Glasglocke, wie ein großes Gefängnis. Von was fühlt sie sich abgeschirmt?
Sie merkt ja, dass man ihr Märchen erzählt. Das ist das, was sie unter der Glasglocke, mit der Glasglocke meint. Also sie wächst wirklich sehr behütet auf und ihre Eltern wollen, dass sie so sorgenfrei wie möglich aufwächst. Aber sie fühlt natürlich, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und das bezeichnet sie mit der Glasglocke. Also sie lebt ja sehr isoliert, ist fast nur unter Erwachsenen, ist kaum draußen eigentlich. Das bezeichnet sie als eine Glasglocke.
Und sie sagt, sie merkt, dass man ihr Märchen erzählt, Halbwahrheiten. Was sind das für Halbwahrheiten?
Na, dass zum Beispiel die Erwachsenen, ihr Onkel Agim, der seinen Job verloren hat, nur weil er Kosovo-Albaner ist, sagt man ihr plötzlich, dass er sich mehr um die Kinder kümmern möchte. Und das will sie nicht so wahrhaben. Oder dass ihre Tante flieht. Ihre Tante flieht nach Schweden und man sagt ihr, dass ihre Tante dort die viel bessere Wohnung bekommen hat. Das sind so Halbwahrheiten, die man ihr erzählt, damit sie sich nicht so viele Sorgen macht.
Dieses Mädchen kommt, Sie sind, glaube ich, nach Mannheim gekommen,
ja.
Sie selbst. Dieses Mädchen kommt nach Berlin, nach Kreuzberg, erzählt vom Ankommen in dieser neuen Kultur, zu der auf dem Schulhof dann auch gleich ein ziemlich heftiger Kopftuchstreit gehört. Wofür steht diese Szene des Kopftuchstreits?
Die Szene steht einfach für dieses Vielfältige, was in Deutschland auch gelebt wird. Zum einen. Zum anderen ist meine Protagonistin aber auch erst wirklich geschockt, weil sie ist ja auch selbst Muslimin, kommt aus einer muslimischen Community. Ihre Oma betet im Buch, aber sie lebt eine ganz andere Form des Islams als das, was sie im Schulhof hier in Deutschland sieht. Ich habe übrigens das auch so selbst erlebt. Diese Szene ist tatsächlich aus meinem eigenen Leben.
Erzählen Sie die doch nochmal, diese Szene.
Ja, die Szene ist, meine Protagonistin Era ist auf dem Schulhof und sie kommt sowieso in eine neue Klasse in Deutschland und dann sieht sie, dass da gleichaltrige Mädchen auch Kopftücher tragen und sie ist total geschockt, weil Kopftücher im Kosovo nur etwas sind für alte Frauen. Und sie kann das gar nicht so wahrhaben und also beziehungsweise kann das nicht so verstehen, warum ein junges Mädchen ein Kopftuch tragen muss. Und ihre Schulfreundin heißt Melek und die Melek sagt dann zu ihr, ach, ihr seid ja auch solche Ungläubigen wie die Bleta, eine andere Klassenkameradin, die auch Muslimin ist. Und damit wollte ich ehrlich gesagt auch zeigen, dass selbst unter den Muslimen sehr große Unterschiede gibt, wie man diese Religion überhaupt auslebt. Also Muslime sind nicht gleich Muslime, so wie man das manchmal in Deutschland meint. Da gibt es unglaublich große Unterschiede, ob man jetzt eine Muslimin aus dem Kosovo, aus Bosnien oder eben aus Saudi-Arabien ist oder aus der Türkei. Und das hat mich damals auch sehr getroffen, muss ich sagen. Und dann bin ich tatsächlich nach Hause gegangen und habe gesagt, oh Gott, wissen Sie, das kann sowas mit Ihnen, kann so etwas als junges Mädchen schon was machen, wenn Ihre Mitschüler zu Ihnen sagen, aha, so eine Ungläubige, die kein Kopftuch trägt. Das trifft einen schon. Und da muss ich sagen, hat mein Papa einen sehr schlauen Spruch gesagt, dass Gott im Herzen lebt und nicht im Kopftuch. Und das habe ich mir seitdem gemerkt. Und das ist auch die Szene im Buch genauso dargestellt.
Sie sind auch mit anderen Problemen konfrontiert worden. Das spiegelt sich im Buch auch in diesem Mädchen Era. Eine Cousine soll zwangsverheiratet werden. Ihre beste Freundin wird nach Mazedonien abgeschoben von heute auf morgen. Sind das Sorgen und Probleme, die Ihren Alltag als Jugendliche in Mannheim auch mitbestimmt haben?
Ja, unter anderem auch, tatsächlich. Also es gibt, die Albaner sind ja auf der einen Seite sehr offen und sehr modern. Das sind Menschen, die sehr, sehr gut integriert sind. Also Bildung ist ein hohes Gut. Und unter den Kosovo-Albanern, auch hier in Deutschland. Viele leben in Deutschland und in der Schweiz. Und im Übrigen sind das gar nicht so wenige. Das ist eine sehr große Minderheit. Also ich glaube, Pi mal Daumen, 400.000 Kosovo-Albaner leben insgesamt in Deutschland. Bestimmt ist die Dunkelziffer höher. Aber auf der anderen Seite sind das halt auch sehr traditionelle Menschen. Und ich habe das schon beobachtet, dass Mädchen oder auch Jungen unter Druck gesetzt werden zu heiraten. Das sind auch Probleme, die ihrer dann auch ihrer begleiten. Und dass viele in den 90ern auch abgeschoben worden sind. Also viele sind auch angenommen worden und durften dann hier bleiben, bis der Krieg vorbei war. Aber einige sind dann auch tatsächlich abgeschoben worden. Und ich hatte auch tatsächlich eine Klassenkameradin, die abgeschoben wurde in den Kosovo. Und das hatte dramatische Folgen für die Familie. Die waren auch sehr lange in Deutschland, glaube ich, über 10 Jahre, und wurden aber nur geduldet. Und für die Familie hatte das dann dramatische Folgen.
Nämlich?
Ein Sohn der Familie, es waren, glaube ich, 5, 6 Kinder, hat sich umgebracht, weil er das Leben im Kosovo nicht ertragen hat. Und das ist schon hart, wenn man das überlegt. Und das passiert ja heute auch tagtäglich, dass Menschen abgeschoben werden. Aber das sind eben Probleme, die auch Era im Buch meiner Protagonistin beschäftigen. Und dadurch, dass sie aus einem sehr liebevollen Elternhaus kommt, kann sie das überhaupt nicht verstehen, wie man Kinder unter Druck setzen kann, zu heiraten.
Mhm. Es ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, so ein Buch an die Leserinnen und Leser zu bringen. Was für Erfahrungen haben Sie in diesem Jahr mit dem Buch gemacht?
Ach, wissen Sie, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass sich kaum jemand dafür interessiert, weil der Kosovo ja so klein ist. Man meint, es ist klein, und weil man nicht so viel über die Albaner weiß. Aber die Resonanz war doch viel positiver, als ich gedacht habe. Also haben sich schon ein paar Menschen dafür interessiert. Ich hatte auch ein paar Lesungen, und es hat mich auch sehr gefreut, dass die Geschichte gar nicht so schwer darüber kam, sondern dass viele auch mir geschrieben haben oder auch gesagt haben, dass sie sehr oft schmunzeln mussten über dieses Mädchen, die ja doch sehr naiv an gewisse Sachen rangeht. Und meine Geschichte, also diese Geschichte aus dem Buch, könnte ja eigentlich auch überall auf der Welt spielen. Wissen Sie, ich bin auch heute davon überzeugt, dass bestimmt irgendwo auch in Teheran oder in Syrien Sie eine Jugendliche finden werden, die davon träumt, ihre Musikhelden auf der Bühne zu sehen, sei es denn Lady Gaga oder Beyoncé. Und damit wollte ich ehrlich gesagt auch sagen, dass wir Menschen uns viel ähnlicher sind, als wir denken. Und auch Jugendliche sind sich viel ähnlicher, als man denkt.
Ja, im Buch ist das Madonna, das zieht sich als Motiv durch. Haben Sie Lust, weiterzuschreiben?
Ja, definitiv. Also ich habe eine sehr große Fantasie, und ich würde sehr gerne weiterschreiben. Und vor allem würde ich gerne über Frauen schreiben, die eben Migrationshintergrund haben, die aber nicht diese Klischees erfüllen. Denn hier in Deutschland leben ja auch viele Frauen mit Migrationshintergrund, die zum Teil auch Probleme haben, aber nicht nur. Also da muss man sehr genau hinschauen, auch ein bisschen differenzieren. Und die Probleme, die viele Migrantinnen haben, unterscheiden sich manchmal auch gar nicht. Also ich kenne diese Probleme mit den arrangierten Ehen, die gibt es auch unter den christlichen Albanern. Oder auch, dass die christlichen Albaner ihre Kinder unter Druck setzen, zu heiraten. Auch hinduistische Familien sind zum Teil so. Also das ist manchmal nicht so alles so schwarz-weiß, wie man das manchmal sieht oder merkt in Deutschland. Da gibt es doch den einen oder anderen Unterschied.
Die Autorin Arta Ramadani ist weiterhin bei uns. Im Kosovo waren Ehefrauen, Ehemänner und Kinderkriegen das Wichtigste, so steht es an einer Stelle in ihrem Roman. Und dann auch in ihrer Magisterarbeit war das ein Thema. Sie haben untersucht, wie sich traditionelle Rollenbilder kosovo-albanischer Frauen durch die Migration verändern. Was für Beobachtungen haben Sie dazu gemacht?
Da habe ich eigentlich folgende Beobachtungen gemacht, dass zum Beispiel viele Frauen hier sich viel freier bewegen konnten, weil diese soziale Kontrolle nicht da war. Und dass viele Frauen eigentlich eher selbstbestimmter leben konnten durch das Leben in der Migration. Also bei den Kosovo-Albanern habe ich das jetzt so für mich herausgefunden. Es gibt zum Beispiel keine Parallelgesellschaften.
Aha.
Ja, aber es sind trotzdem traditionelle Leute. So ist das nicht.
Wie sind Sie daran gegangen? Haben Sie Interviews geführt?
Ja, ich habe Interviews geführt mit, ich glaube über 40 Frauen, aber ich habe, glaube ich, nur 15 Interviews ausgewertet. Und was ich auch beeindruckend fand, dass die Frauen sehr offen waren und mir auch eigentlich alles erzählt haben, was ich gefragt habe. Und das hat mich sehr gefreut, denn das konnte ich dann sehr gut unterbringen in meiner Magisterarbeit. Mhm. Und übrigens mache ich diese Beobachtung noch heute, dass mir Leute sehr viel erzählen, auch wenn ich viel auf Dreh bin, und das freut mich so sehr, weil ich versuche Begegnungen wirklich mit Menschen als echte Begegnungen zu sehen und zum Teil auch Vorurteile abzubauen. Und das freut mich, dass Menschen mir so schnell vertrauen.
Bleiben wir bei diesen Frauen, die ja mit ganz unterschiedlichen Wertvorstellungen konfrontiert werden. Also einerseits mit den patriarchalischen ihrer Herkunftsfamilie, ihres Ursprungslandes, andererseits mit der freiheitlichen, liberalen Moderne unserer Gesellschaft, aber natürlich auch mit dem fremdenfeindlichen Klima, das Parteien wie die AfD anheizen. Führt das eigentlich dazu, dass sich diese traditionellen Wertvorstellungen eher festigen, weil sie Halt geben?
Ich kann das nicht also wenn ich mir die albanische Community anschaue, kann ich das wirklich nicht so behaupten. Man hat vielleicht, also auch ältere Generationen, habe ich die Erfahrung gemacht, haben viel mehr Angst vor der AfD als jetzt jüngere Generationen. Aber ich kann das nicht behaupten, dass das jetzt in den Communities oder in der albanischen Community, dass sich dann diese traditionellen Bilder festigen. Das kann ich so nicht behaupten, ehrlich gesagt. Man hat eine Angst, ein bisschen auch eine Furcht davor, aber ich beobachte das viel mehr bei den älteren Generationen, dass sie dann Sorgen sich machen um
Angst
uns.
Wovor?
Dass man das Land vielleicht eines Tages auch verlassen muss, weil man hier nicht willkommen ist. Meine Eltern haben jetzt schon solche Ängste.
Was sagen die?
Meine Eltern sagen, man weiß nie, also Deutschland ist ja für meine Eltern eine Musterdemokratie, auch ein Land, das uns als Familie ein sehr gutes Leben ermöglicht hat, ein würdevolles Leben ermöglicht hat. Aber mein Papa sagt zum Beispiel auch heute noch, dass die Stimmung sehr schnell kippen kann und man weiß nicht, wie sich das in Zukunft entwickelt.
Ist es ein diffuses Gefühl oder gibt es konkrete Erfahrungen, die das nähren?
Bisher ist das ein diffuses Gefühl, würde ich jetzt mal sagen. Aber wissen Sie, ich weiß nicht, wie es Menschen geht, die vielleicht nicht so europäisch aussehen. Ich weiß nicht, was sie dann im Alltag für Erfahrungen machen. Wobei, ich weiß das schon, weil ich ja auch darüber ab und zu berichte und auch Freunde habe, die jetzt nicht unbedingt weiß sind. Bei uns ist das so, dass wir ja nicht so gleich auffallen als Migranten. Wir sind weiß. Ich spreche halbwegs gut Deutsch. Und also bei uns ist das vielleicht nicht so so einfach uns zu durchschauen, dass wir ja doch Migranten sind. Aber ich habe im Freundeskreis und ich habe ja auch über Leute gedreht, die mit Leuten gesprochen, die dann auch im Alltag rassistische Erfahrungen machen. Also so abwegig ist das gar nicht. Aber ich kann das jetzt nicht von mir und meiner Familie behaupten.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass die Willkommenskultur in den 90ern, als Sie hier angekommen sind, eine ganz andere war. Was läuft denn heute schief?
Ja, heute gibt es die AfD. Das ist etwas, was es in den 90ern nicht so drastisch gab. Also ich glaube, diese Bewegung gab es bestimmt auch in den 90ern. Aber dass so eine Partei so viel Macht beansprucht für sich und auch in der Gesellschaft so präsent ist, das gab es in den 90ern nicht. Und ich glaube, die Menschen sind einfach heute übersättigt. Also zum einen, weil wirklich viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und zum anderen auch, es ist irgendetwas passiert in der Gesellschaft. Also die Stimmung ist aggressiver geworden und ich glaube, da ist was im Umbruch, wenn ich das mal so sagen kann.
Sie haben beschrieben, wie Ihnen Ihre Eltern Schutz gegeben haben und den Weg in die deutsche Gesellschaft wirklich geebnet haben, Sie sehr dabei unterstützt haben. Wie sind aber die Eltern selbst hier angekommen? Wie haben die beruflich Fuß gefasst und Freundschaften geschlossen?
Also ich denke, für meine Eltern war das am Anfang sehr schwer, weil sie eben kein Deutsch sprachen. Sie haben diese Sprachen gesprochen, die man im ehemaligen Jugoslawien gesprochen hat, also Serbisch, Kroatisch. Diese Sprachen konnten sie nicht. Aber es war schon eine Herausforderung, dann auch Deutsch zu lernen. Wir haben dann gemeinsam Deutsch gelernt. Mein Papa ist Heil- und Sozialarbeiter, meine Mama ist Lehrerin. Meine Eltern arbeiten auch beide in ihren Berufen mittlerweile in Deutschland, sind aber kurz vor der Rente. Aber mein Papa musste erstmal auch einen ganz normalen Job annehmen. Also er hat auch 4, 5, 6 Jahre für ein Krankenhaus Medikamente gefahren. Und damit er uns Kindern auch ein normales Leben ermöglichen konnte. Und dann, als er dann wirklich gut Deutsch gelernt hat, hat er dann sich beworben. Und meine Eltern hatten auch ein bisschen Glück, denn diese Abschlüsse, die sie im ehemaligen Jugoslawien gemacht haben, wurden auch anerkannt in Deutschland. Und heute ist der Papa auch tatsächlich Sozialarbeiter und arbeitet in Mannheim.
Was für Wege sind Ihre Geschwister gegangen?
Meine Schwester, wir haben alle drei ähnliche Wege gemacht. Meine Schwester ist heute Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Ausbildung. Mein Bruder hat auch Abitur gemacht, ist Politikwissenschaftler und arbeitet für die Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim. Also ich muss Ihnen dazu auch sagen, dass unsere Eltern wirklich überzeugte Demokraten sind und auch Europäer, die haben dieses Leben sehr geschätzt in Deutschland und sind sehr dankbare Menschen auch.
Aber wie haben die Integration verstanden?
Ich glaube, das war für meine Eltern jetzt nicht so schwer, denn wir haben ja dieses Leben auch fast schon so im Kosovo gelebt. Also diese Werte, die meine Eltern auch mitbringen, sind ja gar nicht so anders als die Werte, die jetzt zum Beispiel hier auch eine durchschnittliche deutsche Familie hat. Also diese europäischen Werte, dieser Grundgedanke von Freiheit und Demokratie, das haben ja meine Eltern auch schon im Kosovo gelebt.
Der Name des Mädchens Era aus ihrem Buch Arta Ramadani, der bedeutet Wind. Was bedeutet ihr Name Arta?
Arta bedeutet die Goldene, wenn man das aus dem Albanischen übersetzt. Aber Arta gibt es auch in Griechenland, ist eine kleine Stadt, hat man mir gesagt, hat früher zu Albanien gehört, aber die Griechen haben es für sich beansprucht. Und es gibt auch eine Stadt in Spanien, heißt auch Arta. Aber wenn man mich so genau fragt, ist Arta die Goldene. Das ist die richtige Übersetzung.
Dann bedanke ich mich bei der Goldenen Arta Ramadani, ZDF-Journalistin und Buchautorin. In dieser Stunde war sie mein Gast. Herzlichen Dank.
Vielen Dank und es war mir eine Freude, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und einen schönen Tag.
Ihnen auch.
Danke.